Hause-Champ. Der streamende Hase, genau. Den haben wir gestern geguckt. Genshin Impact. Ja, naja, ganz ehrlich. So ein Riesending, was die da drauf gerade machen. Verstehe ich nicht, aber okay. So, und Leute, was geht? Irgendwas Spannendes passiert? Habe ich irgendwas verpasst? War irgendwas? Außer die üblichen Sachen, dass die Bahn nicht pünktlich ist und solche Geschichten. War irgendwas Spannendes? Ich muss morgen wieder nach Frankfurt fahren, ich habe keinen Bock. Schon wieder 50 Tabs offen. What the fuck? Das sind 50 Tabs. Da habe ich noch mehr Tabs. Und in der VM habe ich nochmal Tabs. Aber ich meine ernsthaft, RAM ist dafür da, um benutzt zu werden. Guck mal, warum habe ich denn sonst 32 GB RAM, wenn ich es nicht verwende? Hier ist ja nix. 11 GB sind da voll und davon sind nur. Guck mal, was? Bis Gigabyte oder so, das ist doch nix. Gigabyte Browser Tabs. Lull. Ist doch nix. Da geht was. Will mit Programmieren anfangen. Was hältst du für den C++? Das ist G-Bait, die Frage, oder? Ist das G-Bait, um mich zum C++-Rant zu G-Baiten? Oder willst du das wirklich wissen? Also nein, also C++ ist definitiv keine gute Einstiegssprache. Die Frage war G-Bait. Ja, gut. aber für alle, ne? Also C++ ist, glaube ich, die schlechteste Einsteigersprache, die man sich so vorstellen kann. Das Schlimme ist, C++ ist eine schlechte Einsteigersprache. Und C++ ist auch eine schlechte fortgeschrittene Sprache. Und auch eine schlechte Profisprache. C++ ist eigentlich immer schlecht. Außer dort, wo es keine Alternativen zu gibt. Und dann ist C++ auch schlecht. Aber man kommt nicht drum herum. Ja, sehe ich genauso. Ja, ja. Go geht meinetwegen auch noch, wenn es unbedingt sowas sein soll. Ja, aber ich persönlich bin für JavaScript, wer heute anfängt, weil dazu brauchst du einen Editor und einen Browser und kannst loslegen. Und du lernst nebenbei noch etwas HTML und CSS. Das ist ja was, wo heutzutage so ein bisschen Frontend, da kommt heute eigentlich keiner dran vorbei. Zu unkomplex. Wie komplex was ist, hängt nicht so sehr an der Sprache, außer bei C++, sondern was du damit programmierst. Sag das mal irgendeinem Machine Learning Projekt auf GitHub, dass sie zu wenig komplex sind. Außerdem hat Python saumäßig viele Funktionen. Python ist schön zu lesen, aber ich würde nicht sagen, dass es nicht komplex ist. Du kannst da ganz viele abgedrehte Sachen drin machen, von List Comprehensions oder wie das heißt. Mittlerweile hast du sogar Type Annotations. Und als wirklich, da gibt es viel zu lernen, ja. Ja, ist so. Ich glaube, mit Assembler lernst du heutzutage auch nicht mal wirklich, wie ein PC funktioniert. Du lernst vielleicht ein bisschen was, ja. Aber ich meine, es ist halt immer noch ganz normales Windows User Mode. Also sprich, was da wie wo genau passiert. Weiß nicht, ja. Du lernst natürlich was über CPU-Instruktionen, ne? Schon klar. Du lernst zum Beispiel auch, was für abgedrehten Scheiß moderne CPUs können. Wo man sich denkt, was, sowas ist ein Befehl irgendwie von einer CPU? Und das macht die dann. Ziegenkäse mit der Pizza. Ja, Pizza würde ich jetzt auch eine futtern. Was ist denn Malbolge? Das kann man danach googeln? Nicht, dass das jetzt wieder irgendwie der Chainlore mit neuem Account ist oder so. Ah, ist eine gemeinfreie esoterische Programmiersprache, okay. Ja, obvious. Sieht aus wie irgendwas verschlüsselt und aus Versehen auf Standard-Out gepiped. Malbolge oder so. VBA. Ja, da kommst du in Office ja heute immer noch nicht so richtig dran vorbei. Oder gibt es da mittlerweile was Neues? Timchu, Dankeschön. 2 Monate. Massive Subscription hier. Warum hört man den Sound nicht? Ah, lul. Es war einfach zu langsam. Oh, das dauert wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich wollte es eigentlich schon vor 2 Wochen machen. Ich bin aber gerade nicht so in Videostimmung. Ich mache wahrscheinlich vorher noch ein anderes Video, weil es mir danach ist. Ich muss da immer in der richtigen Recording-Stimmung sein. Ich muss mal ganz kurz in den Fiat-Champ reingucken. Da habe ich nämlich eben einem geschrieben, dass er mal was ausprobieren soll. Ich will mal kurz gucken, ob er das ausprobiert hat. Nein, er hat es noch nicht ausprobiert. Okay. Weil, Leute, Kekona, der Fiat Champ hat jetzt Truck Support. Ram Track Su Support. Hell yeah. Ram Track. Truck. Nicht Track. Endlich. Keine Kordkamp, oh, heute nicht, heute habe ich keinen Bock. Muss man dazu eigentlich Early Access geordert haben? Oder kann man das, wenn man das bestellt hat, heute schon spielen? Stellantis Champ, ja. Heißen die überhaupt noch so? Ich weiß nicht, was das für ein Hersteller ist, aber ich würde mir, also ich kaufe mir nie fertige PCs, aber 4090 gibt es doch bestimmt zu kaufen, oder? Dann 4090 sind halt sau teuer. Ich glaube nicht, dass die mittlerweile schon alle ausverkauft sind. Nö. Ist doch lieferbar. Ist halt abartig teuer, der Shit, ne? Alter, was ist das denn hier? Ach, Komplettsystem. Okay. Ok. Battlefield 5 ist ganz okay. Battlefield 2042 ist das, was so gesagt hat. Battlefield 5 haben sie ja aufgehört zu supporten, als es ganz okay war. Das Spiel ist, das hat angefangen mit dem Pacific Update, dass es ganz gut ist. Und dann haben sie gesagt, nope, machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt Battlefield 2042 und da verkacken wir alles. Ja, prinzipiell schon, aber ich habe es nicht gespielt. Und die Sache ist die, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Overwatch, mir das wiederzugeben. Eax, wie sieht's aus? Overwatch! Ich glaube, du hast auch keinen Bock, oder? Nee, ich weiß nicht. Mir hat das Handling von Blizzard mit Overwatch 1 nicht gefallen und das hat mich so abgeschreckt, nur noch am Ende des Games. Weiß nicht. Ich habe kaum was anderes so viel gespielt die letzten Jahre über wie Overwatch, also am Stück. Aber weiß nicht, das ist irgendwie hat's Blizzard geschafft, dass ich keinen Bock mehr auf das Game hab. Ist ein 9600K und 3080 gut kombiniert? Was weiß ich, keine Ahnung. Ich kenne mich bei aktueller Desktop-Hardware nicht aus. Ich kenne mich nur aus, wenn ich was kaufen will. Und das ist erst im Dezember soweit. Es sieht aber jetzt erst einmal gar nicht so verkehrt aus. Das ist ja so ein, ja, so mal so oberes Mittelklasse-Ding hier, hä? Mit einer Mittelklasse-Grafikkarte. Warum nicht? Ja. Kann schon sein, dass das gut funktioniert. Denkst du, das war nicht so verkehrt aus? Und ist ja auch schon ein bisschen älter, das Teil. Ja, mal gucken, wie lang. Bedtime in 1 Stunde 15. Leute, kein OnlyFans. Fansly, habe ich doch schon öfters gesagt. Wenn überhaupt, dann Fansly. Selbes Game mit Erweiterung. Ja, nur, dass sie 2CP rausgeschmissen haben. Gut, was zu Recht. 2CP war der größte Kackmodus überhaupt. Gestern kam Uncharted für... Ach. Haben die jetzt die ganze Uncharted Collection irgendwie auf dem PC rausgebracht? Das spiele ich auch nochmal. Das spiele ich auch, ne? Nicht on stream, aber da hätte ich echt mal wieder Bock drauf. Die Spiele waren richtig gut. Das war so richtig... Tja, wie nennt man das so? So rundum. Also, die Story war okay. Die Sprüche waren okay. Das Gameplay war richtig gut. Die Animationen waren eines der besten, die ich bis dahin je gesehen hatte. Ja. Uncharted war wirklich eine Serie, da kann ich wirklich sagen, die habe ich gern gespielt und die kann ich eigentlich auch immer mal wieder spielen. TrumpScript. Was zum Teufel ist TrumpScript? Make Python Great Again. Oh, das ist schon wieder eingestellt worden. 2018. Gibt's da ein Exempel? Ach so. Ah, verstehe. Das ist sowas, sowas wie Chef plus für Trump reden anscheinend. Overwatch 3, ne? Die hatten ja schon irgendwie jetzt 3 Jahre Verspätung oder so mit Overwatch 2. Das wird nichts mit nächstem Jahr. Nächstes Jahr höchstens Half-Life 3. Sammelt Windows 11 persönliche Daten? Microsoft sagt nee. Wobei, sagen sie überhaupt nee? Aber ich würde eher sagen, ja. Microsoft hat wahrscheinlich einfach umdefiniert, was persönliche Daten sind und kann jetzt behaupten, sie sammeln keine persönlichen Daten. Das ist alles eine Frage des Scopes, das wissen wir ja. Und wenn die gesagt haben, eure persönlichen Daten sind einfach keine persönlichen Daten mehr, dann sammeln sie keine persönlichen Daten. Kennst du den neuen Samsung Odyssey Arc? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Leute, ihr fragt mich heute so viel Zeug, ich habe keinen Plan, was das ist. Das habe ich gesehen. Das habe ich letztens irgendwo in News gesehen. Das ist, doch, das habe ich gesehen. Anfang des Jahres oder so, ne? Ja. 55 Zoll Curve, ich wusste nicht, wie das Ding heißt. Doch, das habe ich gesehen. Danke für die ganzen Subs, Leute. Ich habe es irgendwie schon wieder übersehen. Pepega-Style. Was hältst du von dem? Naja, ganz schön teuer. Auf der anderen Seite 55 Zoll. Und was haben wir sonst noch? Ich meine, das Ding ist ungefähr so groß wie mein Fernseher. Überleg gerade, was habe ich denn für ein Fernseher? Habe ich einen 60 Zoll? Weiß ich gar nicht genau. Wilder Igel, danke schön. 100 Milliarden Bits. Massive. Was hat denn der für Wiederholrate? Und hier. Ich meine, es ist ein TFT, aber man nennt es halt immer noch so. 165 Hertz, das wäre mir zu wenig. Unter 240. Ihr kennt mich. Ich upgrade. Wenn ich Hardware upgrade, dann muss jedes einzelne Stat eigentlich besser gleich dem alten sein, sonst upgrade ich nicht. Also mein neuer Rechner braucht auch mindestens 32G RAM, besser 64. Und mein neuer Monitor braucht mindestens 240 Hertz, besser 320. Ne, 360 sind es auch mittlerweile schon, oder? Das Auge sieht nur 12 FPS. Ja, ich weiß, mit 224. Das ist ja allgemein bekannt. Leute, das ist der sinnloseste Slider, den ich je gesehen habe. Samsung, was ist der Sinn von diesem Slider? Chat, wer ist HiQ genug und kann mir erklären, was die Samsung-Leute sich gedacht haben mit diesem Slider? Normalerweise kann man da sliden, dann kommen da noch ein bisschen mehr Dinger. Aber so hätte man einfach ganz normal das so lassen können, ohne irgendwas. Und das hätte keinen gestört. Ach, fürs Handy. Das ist quasi responsive und vergessen auf dem Desktop auszumachen. Viele Möglichkeiten auf nur einem Display. Multiview. Ja gut, mit 55 Zoll kannst du natürlich quasi so tun, als hättest du drei Bildschirme. Das ist klar, ja. Oben guckt er irgendwelche E-Sport-Dinger. Was ist das? Keine Ahnung. One-on-One, StarCraft. Großartig, fällt mir halbwegs verbreitetes One-on-One jetzt eigentlich gar nicht mehr ein. Mein Quake wird es ja wohl kaum sein. Die meisten Sachen sind doch eigentlich Teamgames mittlerweile. CS ist ein Teamgame. Schach. Das sieht sehr nach Schach aus. CS ist ein Teamgame. Dota, LOL. FIFA, ja, vielleicht. Pupke, auch Teams. Fortnite, bestimmt Fortnite. Massive Relaxing Music. Ja, was soll ich davon halten, ganz ehrlich? Ich bräuchte's nicht. Würde meinen ganzen Schreibtisch quasi noch voller machen. Der Helm würde wahrscheinlich links und rechts an fast ein Stück hinüberstehen. Und ich brauche keine drei Bildschirme. Und auch keinen so groß. Also, nö. Also, und für das Geld, ganz ehrlich, für das Geld würde ich mir lieber einen neuen Rechner kaufen. Und noch ein bisschen was drauflegen, dann reicht's auch für eine 4090. Nee, also, das spricht mich jetzt persönlich nicht so an. Ein Spiel der Sinne. Ja gut, bisschen Marketing-Bullshit muss natürlich sein. Die wollte ich gerade ja verkaufen. Eclipse Light. Ach, der hat sogar Ambilight auf der Rückseite. Mein Fernseher hat auch Ambilight, ohne dass ich einen hätte mit Ambilight. Also, ich habe hier hinten so eine LED, so LED-Leisten dran, die Fake Ambilight machen. Das ist richtig gut. Der hat ein Sennheiser-Mikrofon, oder? Sah so aus. Wenigstens was gescheit. So, mal schnell den Chat hier skippen. Was gibt's denn? Commander Krieger Uncharted LP habe ich nie geguckt. Puzzlemeister, danke schön für den Sub. Bei uns ist das Root-Laufwerk bei einem physischen Dell-Server vollgelaufen. Ich konnte mich aber nicht auf das iTrack verbinden, weil unsignierte Java-Applets geblockt sind und das iTrack-Zahl für... Tja... Shit happens. Mach dir eine Linux-VM und installier irgendwas Altes. Dann easy. Wobei VMs wahrscheinlich auch geblockt sind. Hilft bloß noch SSH-Login auf dem iTrack. Geht ja meistens auch. Kannst du das Ambilight-Produkt nennen? Sowas möchte ich auch. Ja, ich kann das nehmen, aber das gibt's nicht mehr. Du musst nach aktuellen Alternativen gucken. Die gibt's aber. DreamScreen hieß das Teil, was ich mir gekauft habe. Und nicht bei Telekohlkraft. Telekohlkraft. Das ist, hört sich an wie wirklich so ein kleiner Laden auf der Hauptstraße bei uns hier. Wo gehen wir hin? Zum Telekohlkraft. Ja, so ein Teil hier. Das guckt da. Haben wir da ein schönes Video? Auf Telekohlkraft ist immer noch am Start. Streamscreen, YouTube. Ich zeig's euch mal kurz, wie das ausschaut. Also wie gesagt, ich finde das wirklich top. Next. Mit Sicherheit. Alter, ist das ein Dummschwätzer wieder. Meine Güte, Alter. Ich bin fast schon geneigt, da kurz durchzuskippen.
2042's next update is bringing a surprising new feature.
Sekunde. Wir gucken das nicht. Ich skippe da nur mal kurz durch. Ich will wissen, was der Game Changer ist.
It may be essential for this game to have a future beyond its online or building long-term communities.
Okay, guckt euch die Bewertung an.
And the timing of the update happening on the same day that Modern War. Firstly, it's good that DICE is actually implementing pretty much all the main requests that players have made since the game launched.
Was haben die? Will der mich verarschen? Die haben fast nichts gemacht. Die Maps sehen immer noch aus, wie der Praktikant in der Mittagspause erstellt hat. Die haben einfach ein paar Kisten auf zwei von den Maps. Es gibt kaum Maps. Auf den Maps ist kaum was drauf. Die meisten Leute wollten ja auch nie Specialists haben. Ich fand die Idee gar nicht so verkehrt. Alter. Nee, das gucken wir jetzt nicht. Meine Güte. The fuck. Ach stimmt, ja, es sind ja mittlerweile 3 Maps. Tatsächlich. Ja, ein Jahr nach Release geht das schon mal, ja. Eieieiei. Nee. Das muss ich, mach ich wieder zu. Ich kann es nicht aussprechen, aber Dankeschön für den Sub. High IQ Zeichen. Ja, das ist Prinzip alles. Das kann ja alles sein. Ich habe übrigens eine Anfrage bekommen, ob eine Firma mir einen, Moment, das gucken wir uns gleich mal zusammen an, einen Gaming-Tisch zuschicken kann. Den gucken wir uns gleich mal an. Die haben eine deutsche Domain, aber er schreibt auf Englisch. Hä? Gaming-Tisch. Ich frage mich, was an einem Gaming-Tisch Gaming sein soll. Vielleicht hat er RGB oder so. Gucken wir uns gleich mal an, was die da wollen von mir. Du zockst mittlerweile auf 120 Hertz, 48 Zoll. Das wäre mir viel zu groß. Ich habe jetzt hier einen. Ich habe eine 240 Hertz. Was ist denn das für einer? 24 Zoll oder so? BenQ? Ne, 27 Zoll. Ja, so einer. Was ist denn das für einer? 25 Zoll? Wahrscheinlich ist das hier. Ja, 24,5 Zoll. Das reicht mir voll und ganz. Ich habe nebendran noch einen Bildschirm stehen. Da habe ich die Vorschau und so alles. Da gucke ich. Das wäre mir viel, viel zu groß. Aber bestimmt Gewöhnungssache. Und wahrscheinlich, wenn man sich an gewöhnt hat, will man da nichts anderes mehr. Ach so, Ambilight-Produkt. Sekunde. Ups. Wollte ich ja zeigen hier, Ambilight. Da hat mich halt das Level Capture baitet. Dream Screen hieß das Ding. Jo. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Da. So sieht es dann aus. Richtig coole Geschichte. Was er daneben hängen hat, habe ich keine Ahnung. Lautsprecher wahrscheinlich. Ist wirklich cool. Es passt sich auch wirklich gut. Dem Farbspektrum, also so wie die Farben vom Bild sind, wirklich nice. Also kann man nichts sagen. Ist top. Also hat sich wirklich gelohnt. Als Teil hinten dran. Die Sache ist nur die, aktuell gibt es kein Dream Screen mehr. Es gibt aber Konkurrenzprodukte. Da kann ich dir aber nichts empfehlen, weil ich die nicht habe. Ja. Aber das ist wirklich Pog. Pogge. Was macht das Surface oder heißt jetzt Archface? Leute, ich habe es noch nicht mal installiert. Ich wollte da heute Vormittag anfangen und dann ist mir aufgefallen, ich muss noch irgendeine komische Liste in Confluence ausfüllen. Und wenn man Tabellen in Confluence bearbeitet hat, weiß, wie geil das ist. Gachibus. Beste. Da geht mir richtig einer bei ab, wenn ich Tabellen in Confluence bearbeiten muss. Champ, ja, muss mal gucken nach Alternativen. Es gibt ja Dreamscreen-Alternativen. Okay, nice, wir sind durch. Ja. Was macht der Zuck denn schon wieder? Geld ausgeben ins Metaverse. Ja, wir wissen ja, die Entwickler finden das Metaverse selbst bescheuert, aber sie müssen es lieben, um es verkaufen zu können. Oder was auch immer der Manager da schreibt. Hertz OLED. Das ist was, das würde ich mir auch geben. Das Browser-Video. Stimmt, wir müssen noch das Browser-Video fertig gucken. Wo sind wir überhaupt stehen geblieben? Das da. Ja. Tatsächlich, wir haben noch Viertelstunde von dem Konferenztalk müssen wir noch fertig gucken. Hier sind wir irgendwo stehen geblieben. Nee. Leute, wo sind wir stehen geblieben? Node.js! Node.js sind wir stehen geblieben. Monka.js, Alter. JavaScript auf dem Server. Wir gucken das gleich fertig. Ja, komm, wir haben noch eine Stunde Zeit. Wir werden in der Stunde, die Viertelstunde werden wir schaffen. Die Musik zu leise. So, irgendwas war doch vorhin noch, wo ich gesagt habe, ich zeig's euch gleich. Ach so, ja, ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich ein Gaming Desk Sponsoring haben möchte. So, also ob ich ein Gaming Tisch haben möchte und wieder irgendwie ein Sponsoring machen. Wie heißt das Ding? Flexi Spot E7? So, mal gucken, ob das was taucht, bevor ich da irgendwie YouTube Sellout mache. Flexi-Spot. Gaming-Tisch. Elektrisch verstellbares Tischgestell. Hat der Lampen da unten oder was ist da los? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Gaming-Tisch. Das ist ein ganz normales Tischgestell. Was hat das jetzt mit Gaming zu tun? Wahrscheinlich verkauft. Boah, Moment, Sekunde. Oh, Monka S. Vielleicht verkaufen die einfach ihr ganz normales. Ganz normales Gestell als Gaming-Desk jetzt. Das ist ein ganz normaler Tisch. Sieht mehr oder weniger so aus wie den Tisch, den ich habe. Ich habe ja so einen Tisch, also einen höhenverstellbaren Tisch mit der alten Platte. Die Platte habe ich schon lang. Die hatte ich sogar früher noch im Kinderzimmer. Unten hier, beim Opa, im Kinderzimmer. So alt ist die Tischplatte schon. Aber Tischplatten gehen halt auch nicht kaputt. Die ist 30 Jahre alt oder so, die Tischplatte. Kannst du einen 65 Zoll TV empfehlen? Nee. Wie gesagt, ich kann euch prinzipiell eigentlich so gut wie nie was empfehlen, was Hardware angeht. Außer ich habe es mir selbst gerade gekauft. Dann weiß ich immer Bescheid. Ansonsten nicht. Okay, es ist halt ein Tisch. Es ist ein Tisch mit höhenverstellbarem Gestell. Und eine Webseite, wo man durchaus auch mal ein bisschen größere Fotos hätte machen können. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ein bisschen praktischere Verstellungsding als meins. Meins ist so ein Teil, das habe ich hier hinten auf dem Schreibtisch liegen. Aber ansonsten macht es doch einen ganz guten Eindruck. Maximum Gewicht? Weiß man nicht. Ja, warum nicht? LED-Touchscreen-Tastatur. Muss das wirklich sein? Das ist das Erste, was kaputt geht. Macht einfach Buttons. So richtig echte Buttons zum Draufklicken und kein Touchpad. Einfach Buttons. So Knöpfe, wisst ihr, so Oldschool. Knöpfe, wo du wo drauf drückst, dann geht so ein Stück runter und drückt dann irgendwo drauf. Und dann... Aber Das ist out. Der sieht eher nach Gaming aus. Oh. Mit RGB. Was sind das da für futuristische... Okay, die Seite ist crap. Tja, kommt drauf an. Also wenn ich mir mit denen einig werde, was Sponsoring, Vergütung angeht, dann könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Einfach nur um des Tisches willen werde ich das nicht machen, weil ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Es kostet das irgendwie um die 400 Euro oder so. Also ich habe ja schon einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Also für mich ist es ziemlicher Aufwand. Dann müsste ich ja alles hier runterräumen, austauschen, die Tischplatte woanders dran machen. Es sei denn, ich krieg die mit Tischplatte geliefert. Also quasi alles abräumen, abmachen, neu verteilen. Habe ich überhaupt, das ist wieder eine Sache von 3-4 Stunden, bis das alles wieder steht, so wie es sein soll. Also das müssen die mir schon bezahlen. Einfach nur des Tisches Willens mache ich das nicht. Lieber einen selbst bauen. Ja, meiner ist halb selbst gebaut. Na, selbst gebaut ist an dem Ding gar nichts. Das Einzige, was ich an dem hier selbst gemacht habe, ist, ich habe die Tischplatte festgeschraubt mit dem Akkuschrauber. Ich habe das so gemacht. Ich dachte mir, ich bin Fivehead. Ich habe das neue Gestell unter den alten Tisch gefahren, habe das Gestell an dem Tisch fest geakkuschraubert und dann die Beine vom alten Tisch abgedreht. Ich habe quasi Hotswap gemacht. Hotswap Tischplatte. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war allerdings eine blöde Idee, weil das, glaube ich, anderweitig viel einfacher gewesen wäre. Aber Hotswap-Tischplatte hat funktioniert. So, können wir nicht irgendwas Kleines noch gucken, bevor wir das lange... Wobei, das lange Video ist auch nicht mehr so lang. Können wir noch irgendwas Kleines gucken? Top 10 Visual Studio Code Extensions you need to try. Okay. Ah, das müssen wir uns mal wirklich in Ruhe angucken. Das habe ich noch nicht gesehen. OnKS. Nee, das will ich mir nicht angucken. Was haben wir denn sonst noch? What's in my 10-inch Home Server Rack? Okay, das geht bloß 36 Minuten. Und die Racks von anderen Leuten gucke ich mir ja prinzipiell gerne an. Schau, wir gucken uns das vorher mal an. 6 Minuten, dann gucken wir den Rest vom Konferenztalk, sodass wir 22 Uhr fertig sind. Tischplatten Hotswap, ja? So sieht's aus. So, was hat denn am Start?
From Lupus Tech, and today I'm going to be showing you guys what's in my 10-inch rack server.
Naja, was ist da drinne? Ich würde sagen, wenn es nicht so spiegeln wird, könnte man auch was erkennen. Ich würde sagen, 2 Raspberry Pis sind da drinne. Schwer zu sagen, irgendein Mini-Patch-Panel? Irgendwas mit SFP-Ports oder SFP-Plus-Ports. Und da unten wahrscheinlich die Rückseite von einem NUC. Oder? Was meint ihr?
Server. I do gotta say that this video is actually sponsored by ARM. Now they're actually gonna be
Von wem ist das gesponsert?
The largest event of the year called the ARM Dev Summit.
Ach, ARM! Der CPU-Hersteller! Ich habe erst gedacht, was auch immer, habe ich noch nie gesehen, dass ARM irgendwas sponsert.
In October 26, 2022, and a lot of leading industry ARM. Experts will be joining this event as well, talking about ARM. IoT devices, AI, machine
Massive
learning,
ARM.
Laptops, anything that has to do with
ja, okay.
free, so I'm going to leave as Alles possible.
Excellent.
To show
Jetzt
you guys
los.
What I have done so far. Now, on the top, we have
ja,
our patch
panel. Das haben
now,
schon erkannt.
In previous videos, you guys did say to use keystones instead of using a patch panel, which I 100% agree. Just taking this apart to do this video, I had to...
Naja, ich persönlich bin auch Keystone-Fan, aber wenn man so ein fest installiertes Patch-Panel hat und überall AJ45-Stecker haben will und so ein kleines Panel, ja, das hat man auch mal aber relativ schnell drauf gemacht, ja. Also Keystone-Sachen haben halt den Vorteil, du kannst mehrere Anschlüsse dran machen. So hast du ein Patch-Panel AJ45-Anschlüsse, fertig. Hast du so eine Keystone-Leiste, kannst du da alles Mögliche reinmachen. Die gibt sogar für USB, für AJ45, als für Glasfaser-Ports, alles Mögliche. Was ist Chat? Was habe ich wieder übersehen? Sieht nach einem QNAP aus. Aha, sehen wir gleich. Ich hätte eher gedacht, dass es ein Nook ist da hinten dran, aber.
Detach all the 110 punchdowns, just so I can move the server over here because I.
Was ist ein Keystone? Einfach das Ding, wo man Anschlüsse reinmachen. Moment. Keystone Panel. So ein Teil. Guck, da sind so Löcher drin. Da kannst du dann verschiedene Module reinmachen. Kannst du verschiedene Module reinklipsen. Ja. Keystone USB zum Beispiel. Guck, dann bekommst du so Sachen, so Klipse mit USB. Oder Keystone RJ45, dann bekommst du so Dinger mit RJ45 Ports. Oder Keystone mit, ich darf nicht SFP suchen, ich muss LC oder, nee, wie heißt das Ding? LC? SC? LC. LC. Stecker suchen. Gibt's alles Mögliche. Gibt's alle möglichen Module. Da bist du halt ein bisschen flexibler, was dein Patch Panel angeht. Und du kannst die gleichen Dinge auch in so einer Dose verwenden. Finde ich persönlich ganz praktisch. Ja, gibt so HDMI-Weiterleitung, komische SAT-Kabel-Geschichten. Gibt's viele Varianten von mit Keystone-Jacks. Hauptsächlich natürlich Netzwerkkram. Ein Keystone mit einem Charging, okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, aber ich finde es angenehmer, ja. Aber ganz im Ernst, wenn er hier nur Netzwerkkabel drinne braucht, kann man doch, gerade bei solchen Distanzen hier, gut, wer weiß nicht, wo es dann da hinten hingeht. Naja.
I have this in a live environment. Anyway, I do have a couple of ports being used right now. The first
Keystone Raspberry Pi Halter. Hast du schon was von Stalker Gamma gehört? Ist das neue Stalker Gamma? Ich habe eine Weile nichts mehr von gehört. Ich wusste, dass es in Entwicklung ist. Was da gerade läuft, kein Plan. Okay,
ports is being
erzähl.
Used for Wi-Fi and router. So they come in and they go into a router. I don't have the plugs right
now. QNAP. QNAP ist das. Ist das ein QNAP-Switch? Leute, was er da hat. Weil für eine NAS ist es auf jeden Fall zu klein. Das ist ein QNAP-Switch? Die machen ja auch Switche. Wobei ich finde, die Ports sind etwas, wie soll ich sagen, etwas komisch angeordnet. Okay, vielleicht sind das hier Module auf der Backplane, die austauschen können, dass die Switche einfach in verschiedenen Konfigurationen liefern können. Das hier ist ein Modul, das ist wahrscheinlich ein 10 Gigabit Modul, SFP Plus, RJ45 10G, SFP Plus, RJ45 10G und das hier werden wahrscheinlich so ein 8er Modul 1G sein, das ist wahrscheinlich der Management Port. Dann macht es wieder Sinn, aber trotzdem irgendwie sieht es ein bisschen komisch von der Anordnung aus.
I do have them like around, I just didn't plug them in. It doesn't look pretty, not like this. Then I have my two ports over here, which is port 11 and port 12 for
Stalker
my 10
3
gigabit
Gamma, nee,
network.
Hab ich nie gesehen.
One of them goes to my workbench, and the other one actually goes to the front of the house, which is not a 10 gigabit Ethernet yet, but it will be soon.
For future use,
you know,
yeah.
Eventually I'll upgrade that point. Then I have my switch.
Du verbaust nur Uniper. Ey, Uniper habe ich lange nichts. Ich meine, klar, die gibt's noch. Habe ich lange nichts mehr von gehört. Also ist wirklich so ziemlich ruhig drum geworden, oder? Also ich habe bei mir zum größten Teil Mikrotik. Einfach weil es preis-leistungsmäßig absolut massive ist. Pog. Wurde schon. Nee, gucken wir gleich. Wir gucken gleich den Rest. Hast nichts verpasst. Community-Erweiterung für Stalker, das ist nicht schlecht. Das sieht man mal, was Modding ausmacht und dass halt eben die Hersteller aus solchen Gründen ja auch keine Mods mehr wollen. Also mein Netzwerk daheim besteht zum größten Teil aus MikroTik. Ein Ubiquiti-Switch, allerdings kein Unify-Switch, sondern ein Edge-Switch, schwer auszusprechen. ES16XG oder sowas, 10 Gigabit-Switch. MikroTik-Router, MikroTik-Switche. Mittlerweile auch ordentliche Access-Points. Kein Unified-Zeug mehr. Ja, das Zeug läuft alles. Also gerade im Heimbereich, ganz im Ernst, ich glaube, da gibt es kaum was, was nicht läuft. Da läuft sogar 5 Euro TP-Link-Switch. Klar, je nachdem, was du an Features haben willst. Aber wirklich Netzwerk-Equipment kaputt gegangen daheim, ist mir, glaube ich, noch nie. Ich glaube, mir ist noch nie wirklich, ich hatte noch nie Probleme mit Netzwerk-Equipment. So dass ich im Heimbereich da irgendwie Probleme bekommen hätte. Also. Nee. Cisco Meraki braucht für viele Features Cloud-Unterstützung, oder? War das nicht so? Deswegen habe ich gesagt, kommt mir nicht ins Haus. Da brauchst du beispielsweise, da brauchtest du doch für dynamische WLAN-Passwörter pro Gerät, brauchst du doch irgendeine Cloud-Lizenz oder sowas. War doch Müll. Wollte ich nicht. Deswegen habe ich jetzt Ruckus Access Points. Ja, das stimmt. Da sieht man, dass es gut laufen kann. Aber viele Hersteller machen halt dicht. Guck mal, welche Spiele mit Mod-Support gibt es denn noch? Die meisten AAA-Games, die rauskommen, sind komplett modfrei. Noch nicht mal irgendwelche kleinen Sachen, da wird gar nichts gemoddet. So, mal gucken, was er noch im Rack drin
Know
hat.
more about this? I do have a video about this.
Ja,
This
auf,
is a
jetzt zeig ich mal
3.5
was.
gigabit switch with two
Okay.
10 gigabit ports, and
Dachte ich
that's what's
mir?
running everything over
Nee,
here.
ich denke 14 Gigabit Ports.
And then underneath, this is the cool part of it. I have a Tinkerboard right over here, which runs ROC 3328, I believe, the ARM
Ach, guck mal, es ist gar kein Raspberry Pi. Das ist
CPU.
aber irgendwie sowas im Raspberry Pi Formfaktor.
Now, this is considered what I call my backdoor. I have
Was? Gachibus-Time? Oder was ist jetzt los?
Kscale installed, and I also have RustDesk installed, just in case something
Einfach das
happens to my
Backdoor.
internet or my WireGuard or something that allows me to get into my house and it doesn't work. I have a backdoor to get in to repair or reboot whatever I need to reboot. So this is my backdoor CPU that I always leave running. Next to that is my Raspberry Pi 4, which is
Das
the
ist gut. Da habe ich
memory
halt schon
box
mal bei einer Sache. Das da
compartment,
unten
the
ist ein Nook,
Proxmox,
sage ich euch
where
jetzt
I
schon.
currently have,
Sieht ein
I
bisschen
think,
so
Fedora
aus.
37, which is something I'm testing right
Okay,
now
erzähl,
on
zeig doch mal
Proxmox
was.
PC underneath.
Ich meine, es wäre ganz spannend, wenn man das vielleicht aber von der anderen Seite sieht. Nee, das hat hinten eine Wand, da sieht man gar nichts.
With its own little PC underneath boards. Then I have a mini PC underneath
Ja, das ist bestimmt eine Nook, hä?
with its own little two, 1.5U cover. Now this is again 3D printed and these are very hard to find. I'll leave all the links down in the description below for Thingiverse so you
Ja.
guys can follow if you
Finde
need
das eine gute Idee, sich die Blenden selbst auszudrucken?
different things like this as well. But I also punched out a hole over here and put an RJ45 jack over here just so I don't have to run a cable to the back. So this runs to my mini PC in the back. And then I still have the power button and USBs up.
Naja, für sowas hat man eigentlich ein Patch-Panel. Also man geht ja so gut wie nie vom. Also das muss man ja mal sagen. Das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Also normalerweise hast du das Patch-Panel und den Switch und dann gehst du von dem Switch auf das Patch-Panel und von dem Patch-Panel überall hin, unter anderem auch auf die Geräte im eigenen Rack. Also sowas hier vorne machst du eigentlich gar nicht. Gut, in dem Fall ist natürlich schwierig, weil du willst ja auch ans USB drankommen, aber das ist ja auch keine. Sorry, ist ja nicht für Rack-Einsatz gebaut, das Ding.
In the front. Now, last but not least, I have a little tray here. So this tray, I do eventually want to move my Pi hosted server here. Right now, it's currently running on my the desk Pi case.
Okay, mehr sieht man nicht mehr,
The
glaube,
one
oder?
other than something the road about, leave a comment down
Okay,
below.
Spannung hat sich in Grenze gehalten. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein bisschen was. Aber ist anscheinend nicht so. Ist PLA das Standardzeug? Das, was bei so ziemlich jedem Drucker dabei ist? Der kleine Schrank, der war niedlich, ja. Ja. Ja, da musst du dir aber, denke ich, im normalen Rack wenig Gedanken machen. 50 bis 60 Grad. So warm wird doch da nichts am Gehäuse. Hast du ein NAS? Ja, aber kein NAS, was als NAS verkauft wurde. Ich habe eine x86-Kiste hinten bei mir im Serverraum stehen, wo unter anderem halt bisschen Windows-Shares drauflaufen und noch anderes Zeug. Meine Heimautomatisierung läuft noch drauf. Eigentlich in der Reute läuft einiges drauf. NAS ist im Prinzip ist ein stinknormales Samba-Share für Windows. Fertig, das ist mein NAS. Also damit das Gehäuse 50 Grad warm wird, muss erstmal im Raum 50 Grad warm sein. Dass sich das so weit aufheizt. Und 50 Grad war es bei mir hinten in dem Ding sicherlich noch nie. Da würde ich mir jetzt wenig Gedanken zu machen, dass es. Okay, wenn da jetzt was Schweres draufsteht und das wirklich maximal belastet wird, okay. Aber für so ein Raspberry Pi, warum nicht? NFS kannst du daheim noch gar nicht gebrauchen, es sei denn, du hast nur Linux-Host. Meistens will man doch auch Windows-Host haben und dann bringt die NFS nichts. Ich weiß, man kriegt NFS irgendwie zum Laufen unter Windows, aber vergiss es. Ganz ernst, Samba, fertig, aus. Ganz easy und das Einfachste. Du hast einen USB-Stick am Router. Ja, das sage ich ja auch oft. Die Leute machen sich teilweise viel zu verrückt und stellen sich viel zu krasse Dinger daheim hin. Ich rede jetzt nicht von... Kennt ihr noch das Video von dem Typ mit seinen 3 Kubernetes-Clustern daheim? Der verdient ja Geld damit, dass er übertriebenes Zeug daheim hat. Aber wenn es dir reicht, wenn dir ein ordentlicher USB-Stick am Router reicht, vielleicht machst du nur ab und zu mal Backups von deinen Fotos, die du auf dem Handy gemacht hast, ja? Wenn das reicht, ist das vollkommen in Ordnung. Der sinnvolle Upgrade wäre vielleicht, anstatt dem USB-Stick dort jetzt vielleicht eine SSD dran oder sowas. Aber ansonsten, warum nicht? Ich meine, du kriegst es relativ günstig, 128 Gig USB-Sticks. Das reicht ja bei vielen Sachen aus. Man muss es nicht total übertreiben. Es ist immer sinnvoll, mal das Mindeste und Naheliegendste und Einfachste zu machen mit dem, was man da hat. Und dann gucken, ob das überhaupt was ist, so von der Arbeitsweise her, was einem gefällt. Und ob das nicht vielleicht sogar schon reicht. Ja, der Typ, ich weiß nicht mal, was das für ein Channel war. Der hatte nicht nur Kubernetes am Start, der hatte irgendwie 2 Rancher OS-Dinger am Start, 2 Kubernetes-Cluster, zig Docker-Container nochmal extra auf irgendwas anderem, VMware doppelt im Cluster daheim. Da habe ich auch, was zum Teufel ist bei den Leuten los, Alter? Ich meine, außer du möchtest unbedingt noch mehr Strom verbrauchen für nicht wirklich viel mehr Vorteil, Value daheim. Techno-Tim, genau, das ist total übertrieben. Gut, der verdient sein Geld irgendwie damit, dass er so ein komisches Setup daheim hat, aber sinnvoll ist es nicht. Ist halt ein Hobby. Es ist ein doofes Hobby für Leute wie mich. Also wenn du dich auf der Arbeit schon mit so einem Kram beschäftigst, da will ich mich nicht zwangsläufig noch mit dem gleichen Müll daheim beschäftigen. Da beschäftige ich mich lieber mit Technik-Krams, der mich interessiert. Und irgendwelche komischen, Container-Sachen verwalten, interessiert mich nicht genug, dass ich da Bock darauf habe, es daheim auch zu machen. Ja, klar, easy, reicht. Aber bei 2 Kerne wären mir persönlich ein bisschen wenig. Aber wenn es reicht, warum nicht? Wie du am besten Fotos speichern und archivieren kannst. Ehrlich gesagt, ich bin nicht der große Fotomacher und auch nicht der große Foto-Backupper. Aber ich habe letztens auf GitHub ein richtig cooles Projekt gesehen für Foto-Web-Explorer und Backup. Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, wie das heißt. GitHub. Foto-Prism, kann das sein? Weil der Chat das gerade postet? Möglich, dass das war. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Möglich, ja. Es kann sein. 22.000 Sterne ist schon mal... Das war's, glaube ich, was ich gesehen habe. Ja, das habe ich gesehen. Nicht das. Das meine ich hier, das. Erinnert sich, jetzt wo ich den Namen sehe, erinnert sich noch irgendjemand an Emir von der Telekom? Hat man das anders geschrieben? Emir? Ach hier, doch. Das war die Telekom WhatsApp-Konkurrenz. Und wie zu erwarten war, hat es nicht funktioniert. Wir gucken jetzt gleich den Konferenztalk weiter. Ich muss mal kurz gucken, ob der drauf geantwortet hat mit seinem Truck, ob es jetzt funktioniert. Nee, hat er nicht. Ja, das habe ich letztens gesehen. Das fand ich sah wirklich nice aus. Also für Foto-Backups und sowas hat es einen guten Eindruck. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Fax im Backend, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Wenn die Telekom 2015 oder so eine WhatsApp-Konkurrenz macht, in Deutschland ist es bestimmt noch Fax. Ja. Okay, dann gucken wir jetzt den Konferenztalk von gestern weiter, weil der Chat schon fragt. Für alle, die gestern nicht hier waren, wir haben gestern angefangen, einen Konferenztalk zu gucken von der, wo war das, NDC Sydney, und wo sie alle auf dem Kopf stehen. Also das ist eine .NET Entwicklerkonferenz, und in dem Vortrag ging es um die Geschichte von JavaScript, um die Geschichte von Browsern, um die Geschichte von Webframeworks. Also wer jetzt nicht dabei war, ist wahrscheinlich die nächsten 15 Minuten etwas lost. Wie sortiert ihr eure Fotos automatisch? Gar nicht. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Bei Node.js sind wir stehen geblieben. Aber bis jetzt muss man schon sagen, ne, der ist wirklich spannend gewesen. Wirklich nice, der Talk. Wir waren bei Node.js, dass er auf die blöde Idee gekommen ist, JavaScript auf dem Server zu machen. Genau, und ich hatte gestern noch dazu gesagt, das war eine geniale und gleichzeitig total bescheuerte Idee, JavaScript auf dem Server zu machen. Dann hat im Chat jemand gefragt, ist Node.js eine gute Technologie? Da musste ich sagen, nein, aber doch. Ist es. Das hat schon seinen Anwendungszweck. Gerade, dass die ganzen Frontend-Leute jetzt auch im Backend rumwursten können, dass Frontend-Entwickler heute Anwendungen erstellen können, die auf dem Desktop laufen und mobile laufen und im Browser laufen. Also Node.js hat schon gerade für das JavaScript-Ökosystem und auch für viele Frontend-Entwickler wirklich viel Positives bewirkt. Ansonsten, warum verwendet man noch Node.js? Gute Frage, warum verwendet man Node.js? So eine wirklich gute Antwort fällt mir da drauf nicht ein. Großes Library bzw. NPM-Ökosystem. Also wer beispielsweise nicht weiß, wie er testet, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, kann sehr beliebte NPM-Packages benutzen, wie zum Beispiel das da. Oder ist even. Ja. 429.000 Downloads in der letzten Woche. Anscheinend wissen JavaScript-Programmierer nicht, wie man Zahlen auf gerade und ungerade checkt. Was ist denn der Unterschied von isOdd zu isIsOdd? What? Das ist ein Meme-Package, oder? Oder ich check's nicht. Okay, ich muss nicht alles verstehen. Du kannst Code sharen zwischen Frontend und Backend. Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil. Native-Web-Geschichten wie GraphQL sind teilweise in, wobei es das für viele andere Sprachen auch gibt, sind teilweise in Node einfacher möglich. Oder dieses Neue, wo sie jetzt alle sagen, viel geiler als GraphQL. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil es gibt so viele neue Sachen im JavaScript-Ökosystem. Wenn man sich da alles merkt, platzt sein Hirn. Ich habe vergessen, wie es heißt. Wie heißt das neueste, neue, hippe GraphQL, was nicht mehr GraphQL ist für Node.js? Ja, und auch viele Server-Side-Rendering-Geschichten sind auf Node.js angewiesen. Weil wie sollte man, also nicht Server-Side-Rendering HTML, sondern komplettes Hydration Server-Side-Rendering, also quasi mit State rüberschicken, weil wie sollst du JavaScript auf dem Server ausführen, ohne JavaScript zu haben? Irgendwie logisch. Wie heißt denn das Ding? New? Da gab's doch letztens irgendwie sowas. Nein. TRPC! Der Chat weiß wieder Bescheid. TRPC, das ist jetzt der neueste Shit. Die ganzen coolen Leute verwenden TypeScript und TRPC. Ja, und das geht alles nur mit Node.js.
Google's okay. V8 engine had just been released as well. So he considered it to be obvious that he should create a web server with
obviously.
This. He quit his job, he spent 6 months working on this, and then he brought it out in this conference in 2009. Okay. So JavaScript okay. is everywhere by now. And this leads us to the next big step in client-side
single page applications.
Well. People were really pushing past the limits of what you could do with jQuery by now. They were building big applications and they were becoming a mess. And we needed some discipline, some way of structuring things. And a whole bunch of things came out at the same time.
Oh, das haben wir gestern schon gesehen. Egal, die letzten, die gucken wir jetzt auch noch.
People
had really started
to believe in JavaScript because of this book. You've seen memes about it. I'm not going to
repeat
all
that. Ja, das Buch wird heute noch gememed.
People were starting to respect this as a language and people wanted to use it. This slide here.
Ja, das hatten wir gestern schon.
The inspirations and relationships between different SPAR frameworks. I didn't make this slide.
Aber die 2 Minuten halten wir noch durch. Da wissen wir, wo wir stehen geblieben sind gestern.
She is the director of engineering at Google and probably one of the most authoritative people in the world on this subject.
Because guck mal, wir sind jetzt schon bei Third Wave Frameworks.
Not only does she own the team that runs Angular. She's also been
also mein Lieblingsframework hiervon ist eindeutig Svelte.
And she's also a keynote speaker at ReactConf. So really knows how this stuff
Vue ist auch nice.
And I certainly can relate to
React habe ich noch nie was großartig mitgemacht und Angular ist eine Runde kotzen.
And I want to talk about this first wave, because this is what was going on in 2010. A whole bunch of people had roughly the same idea at the same time. We've got this disciplined way of writing programming from Rails.
Ember hat mich damals so abgeschreckt, dass ich nie wieder was damit gemacht habe.
Other patterns like model view controller and things like that. Could we do it in the browser? The first one to go public with this was Backbone. That did a hacking
da kann ich mich noch dran erinnern.
On October 13th of that year. And then exactly 1 week later, Knockout was announced on Hacker News. And another thing happened on that very same day was the first public release of AngularJS. Now, Angular had existed in Google for a few years, but this was the first time it had a public release on GitHub.
Und das war noch AngularJS, nicht Angular.
It was just an idea that was ready for the world. It had to come out, and a whole bunch of people did it at the same time. So in honor of the fact that Backbone was the first one, I'm going to show you how things looked inside Backbone right now. So I've got a Backbone sample application right here. We'll
oh je, jetzt kriegen wir Backbone gezeigt. Ich habe damals ein bisschen rumgespielt mit Backbone. Ich muss sagen, es hat mich hyper verwirrt. Die ganze Syntax. Da war so viel nested. Nested Functions und nested JavaScript Objects in Functions, Nested Objects in Objects, Functions in Functions. Das war ganz wirr. Also ich bin damit nicht klargekommen. Aber ich war vielleicht für Frontend einfach zu noobig zum damaligen Zeitpunkt.
So this Frontend is a to-do example. I bet some of you have seen this before.
To-do Application ist ja wohl der Klassiker. Das ist so das Hello World der JavaScript Frameworks.
The code and simplified it a bit there. So I can add stuff to this list, I can mark them as done and so on. And the architecture of this application is pretty
familiar. Guckt euch das mal an. Der Einstiegspunkt ist schon irgendeine Callback-Function. Monka S, Alter. Also zu der zu der Pre-Async-Await-Geschichte in JavaScript, die haben da ganz, ganz wilde Dinger getrieben. Hatte letztens auf einer Jobmesse ein Interview mit einer HR-Person, die hat Future gesagt. Ja, komm, es ist ein Personalabteilungstyp gewesen, Mensch gewesen. Die müssen das nicht wissen. Letztens im Stream hatten wir doch jemanden, der hatte auch eine schöne Aussprache von Vue. Wie war das nochmal? Vue. Vue, oder? Vue.js. Das hört sich irgendwie zu was Japanischem an oder so. Vue.js. Das gibt's auch. Na, das mit QE, das war mein Azure, der Typ, der bei dem ich die Azure-Schulung gemacht, der QE ausgesprochen hat. Ich meine, besser als QEUE oder so. QE.
So we've got a model here, we've got a view, and we've got a sort of controller-ish kind of thing. It's always a bit ambiguous in an MVC, like what is the controller? Is it a view model? Yeah. No one really cares. The point is that we've got model view separation. That's the key thing. And in this case, we've got a model for to-dos, we've got a model for to-dos.
Okay, das ist jetzt noch halbwegs lesbar, aber Leute, ich sehe da jetzt schon ganz so, mehr Callbacks, als mein Hirn handeln kann. Der ganze Einstiegspunkt ist schon ein Callback.
Lists. It's got the ability to calculate things.
Ich meine, wer sich nicht dran erinnert, JS Callback Hell. Guckt euch das an. Das war eine Zeit lang normal, dass JavaScript so ausgeschaut hat. Mittlerweile mit Async und Await hält sich's allerdings glücklicherweise in Grenzen. Problematisch ist nur, dass halt viele Browser-APIs immer noch nicht Async Await sind, weil sie halt so alt sind und ja, neue noch nicht angepasst wurden und überhaupt. Aber immerhin gibt es jetzt in Browsern, glaube ich, seit 30 Jahren zum ersten Mal eine halbwegs gescheite Date-Time-API.
Based on what's in the model, such as how many tasks are remaining. And to render that in the UI, it's using underscore templating. Underscore is a JavaScript library created by Jeremy Ashkenaz.
Stimmt, Underscore gab's ja auch noch. Wie hieß nochmal die Konkurrenz zu Underscore.js? Lodash gab's dann auch noch. Lodash und Underscore. Braucht man heutzutage eigentlich nicht mehr? Nee, du brauchst weder Node.js, weder Moment.js noch Time Functions. Mittlerweile gibt's wohl eine eingebaute Date-API in neueren Browser-Versionen, die ganz gut ist. Was hat Lodash gemacht? Das gleiche wie Underscore. Das sind Utility Libraries. Da konntest du zum Beispiel Arrays sortieren, Arrays filtern, was weiß ich, Sachen zu Großschreibung, Kleinschreibung, so Zeug. Ja, war ganz nützlich zu Zeiten, wo vieles in JavaScript noch nicht drin war. Guck, ich kann es euch doch mal zeigen. GitHub underscore JS. Wird immer noch geupdatet. Gibt's nix. Oh. Okay. Alter, diese Webseite. Mein Hirn platzt, Alter. Was ist das? Liegt es am Dark Reader? Ah, oh, teilweise. Da konntest du solche Dinger machen. Guck. Irgendwie Arrays filtern, Collections zählen, Partition to Array. Also ein bisschen wie Link. Ein bisschen wie Link in C-Sharp, nur für JavaScript. Aber vieles ist ja heute in JavaScript standardmäßig schon dabei. Deswegen braucht man das gar nicht mehr. Oder ist es nicht alles dabei, aber genug, dass man das nicht mehr braucht.
Also created Backbone, which we're looking at right now. He also went on to create CoffeeScript, which I'll mention in a minute.
CoffeeScript. So he's very influential. And CoffeeScript war Atom nicht in CoffeeScript?
This model into HTML and then wiring up various things to it. And then finally, we've got this controller, and that is
a nice nicht cool kennt, way of defining. CoffeeScript war eine Programmiersprache, die nach JavaScript transpiled hat, um mal in den JavaScript-Wörtern zu bleiben. Also, du hast CoffeeScript programmiert und du hast auf den Build-Button gedrückt und unten drunter kam JavaScript raus. Aber du konntest halt JavaScript programmieren, ohne JavaScript zu programmieren. So ähnlich wie TypeScript. Naja. Nee. Sieht anders aus. CoffeeScript war viel mehr Ruby. CoffeeScript war sehr Ruby-Style. GitHub CoffeeScript. Guckt da so aus. Ah, geiles Beispiel. Lul. Hier. Sieht so aus. Ja, das sieht ein bisschen Ruby-Style aus. Ruby. Aber benutzt eigentlich keiner mehr heutzutage. Und ohne Types natürlich.
So that was pretty nice. And people adopted this sort of approach very rapidly. These frameworks gained traction very quickly. And of course, they're still with us today, or at least newer versions of them. Ah, okay. So that brings us to a period of very rapid complexity growth for web developers. People were writing a lot of JavaScript by now.
PainsChamp Webpack.
And it went beyond the point where even just a nice framework could help them.
Moment, ich kann den Anblick nicht ertragen. Sekunde, Leute. Ich muss es da drüber lassen.
People by now needed a new language to try and allow them to do this at a higher scale. TypeScript is the one that's ultimately won. The idea of compiling stuff to JavaScript wasn't new with TypeScript. So I just mentioned Ashkenaz and his CoffeeScript language. That was probably the first one that really got a lot of attention. And TypeScript followed on by that by adding a full proper type system. Obviously, you will know about.
Ich hab mit TypeScript rumgespielt. Da war das gerade noch Beta, glaube ich. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat es mich bis heute nicht komplett, weiß ich so, nicht komplett umgehauen, TypeScript. Wenn ich irgendwas bastel, dann nehme ich stinknormales JavaScript, immer noch. Ich will nicht noch so einen Zwischenstep haben. Ich mache jetzt aber auch keine super krassen, großen Business-Anwendungen.
About this because TypeScript is now, I think, maybe the second most popular programming language in the world. It's been an unbelievable success story there.
TS really, ist sehr ähnlich zu C#. Weiß nicht. Es hat gewisse Ähnlichkeiten, ja, auch gerade wie Generics aussehen und sowas. Das ist ein bisschen ähnlich, ja, ich meine, kommt nicht von ungefähr, dass C#-Erfinder ist der TypeScript-Erfinder. Aber ich habe letztens gelesen, dass das TypeScript, dass das Typsystem von TypeScript total abgedreht ist. Es hat, glaube ich, irgendeiner eine Regex-Engine in TypeScript-Templates programmiert. Habe ich, glaube ich, letztens irgendwo gelesen. Und wir sind uns ja einig, was geht, wird gemacht.
Of solving real problems for developers. And going with the fact that this is compiled and people are doing so much of this, we now need compilation and bundling systems. So Webpack came along to fill that need.
Oh, Webpack.
And I've even thrown in Kubernetes here. Now, I know that's not really specific to front-end web development, but it just gives you a hint of how much stuff web developers were being expected to know about by now. It's not just front-end dev and back-end and styling and build systems and stuff.
Ich hasse auch Webpack, Alter. Das ist ein ganz schreckliches Ding.
Orchestration. It's becoming a very,
ja, da ist mir Vite deutlich lieber. Era. Da funktionieren die Sachen meistens einfach direkt.
But one other thing came out around this time, which is
Kubernetes. Ach nee, hat er schon erwähnt.
WebAssembly. So this is the thing that finally separates us from that design directive that Andreessen gave in the beginning, saying you have to be able to just type the script in. So the idea at this point is, there are lots of other great programming languages out there. We want to run them in a browser.
Wisst ihr, was auch witzig ist? Es heißt zwar WebAssembly, aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, WebAssembly auch auf dem Server auszuführen. Das ist so ein bisschen das, was es bei Node.js ist. Man kann es nicht wirklich mit Node.js vergleichen. Aber es gibt Server-Side WebAssembly Runtimes jetzt schon. Also du kannst jetzt quasi WebAssembly auf Server-Seite ausführen. Ich verstehe nicht so genau, ich habe keine Ahnung, warum, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, warum kann man das Programm nicht einfach direkt als x86 Executable bauen, wenn man es als WebAssembly baut? Leute, ich habe keine Ahnung. Vielleicht halt an Stellen, wo auch drumherum noch JavaScript eingesetzt wird. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich müsste mir das mal angucken. Also ich sehe aktuell den Sinn nicht so wirklich drin. Ja, vielleicht aus Portabilitätsgründen. Wenn du irgendwas hast, was du als Webanwendung laufen lässt mit ein bisschen WebAssembly, da musst du es nicht komplett irgendwie umstricken, dann für auf Desk. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ähnlich zu Docker. Was? Was hat WebAssembly denn bitte schon mit Docker zu tun? Das sind doch zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist quasi so eine Mini-VM. Nicht VM in Form von virtuellem Computer, sondern so Mini-Runtime-Sandbox. Und das andere ist ein Frontend für die Linux-Container-Funktionalität, Kernel-Container-Funktionalität. Die WebAssembly Runtime lassen sich halt containerisieren. Du kannst so gut wie alles containerisieren. Warum solltest du beispielsweise, also wenn du das Programm übersetzt in WebAssembly und im Container laufen lässt, kannst du doch genauso gut das Programm gleich in x86 übersetzen und auch im Container laufen lassen. Also wo ist der Unterschied? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, du kannst alles im Container laufen lassen. Wie gesagt, Container existieren ja in der Form eh nicht. Das ist ja, das Wort ist irgendwie immer noch fail. Aber da muss ich mich dran gewöhnen, weil das wird es weiterhin so geben. Und werden auch weiterhin so benutzen. Container hört sich viel zu sehr nach irgendwie Richtung VM an. So ein gestarteter Prozess im Container ist einfach ein stinknormal gestarteter Prozess mit ein paar Kleinigkeiten noch drumherum. Aber da ist nichts irgendwie groß anders dran. Ja, also ich sehe jetzt überhaupt keine Konkurrenz zu Docker in WebAssembly. Also das eine sind noch zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Mal gucken, was da rauskommt. Wir gucken jetzt den Talk fertig.
This wasn't just Mozilla. I know people often say it was Mozilla that did this, but it was a collaboration that started in 2015.
Gut, der Kerl arbeitet für Microsoft. Selbstverständlich war da Microsoft auch dran beteiligt. Was soll er sonst sagen?
The WebKit team working on some of the Safari stuff, and they came up with this design, and I've put it down for 2017 because that's when it actually shipped in all your browsers. So, would anyone like to know what my absolute favorite thing you can do with WebAssembly is? Well, I will show you. It's running .NET in a browser. So.
Oh nee, jetzt kommt Blazor. Jetzt kommt Blazor. Eine der Sachen aus diesem Kern-.NET-Umfeld, denen ich nichts abgewinnen kann. Ich bin .NET-Fanboy, aber es gibt zwei Sachen, die mag ich nicht. Das ist, oder was heißt, die mag ich nicht? Die sind mir wurscht, also die benutze ich nicht. Das eine ist Blazor und das andere ist Maui. Und Xamarin vorher. Blazor ist alles andere als blazingly fast. Blazor ist blazingly slow, ergibt keinen Sinn. Keine Ahnung. Blazingly rückwärts schnell. Also Blazor ist nicht schnell. Und Blazor ist richtig fett. Als es rausgekommen ist, mittlerweile haben sie es wahrscheinlich kleiner, ja. Als das rausgekommen ist, haben die komplettes Mono, musstest du komplettes Mono-Runtime runterladen. Und die war, glaube ich, irgendwie 12 MB oder so. Da musst du erstmal 12 MB laden, dass das funktioniert hat. Und das Blöde daran ist, dass die... Das reicht ja noch nicht mal. Also... Du musst ja dann quasi noch dein C-Sharp-Code irgendwie ausführen da drin. Also, der Unterschied zu einem Rust-Programm ist, oder zu einem C-Programm, wenn ich das kompiliere, kommt WebAssembly raus. Wenn ich C-Sharp im Browser laufen lassen will, dann brauche ich eine nach WebAssembly kompilierte .NET-Runtime, die dann aber selbst wiederum erstmal C-Sharp ausführen muss, beziehungsweise EL kompilieren oder was es da auch immer mitmacht. Und man muss sagen, das ist alles nicht so der weisheitsletzter Schluss bis jetzt. Es gibt auch Server-Side Blazor, da geht das Ganze über WebSockets. Ist dann wieder was ganz was anderes. Egal, fertig, gucken.
Purely as an illustration of WebAssembly and for no other reason, I'm going to show you the original Blazor prototype here. So this was created for an NDC conference.
Das sieht heute immer noch so aus.
And if you've done any Blazor programming,
das sieht heute noch genauso aus.
This project template, ja. Because bizarrely we've never changed it over the years.
But ja, the thing, ich sag, das sieht heute immer noch so aus.
Really worth looking at here is what this is doing inside the browser. So, oh yeah, I need to be on the homepage to load that. Okay, so this is, if we look in this network trace, yes, it's getting .NET DLLs and it's running them, but it's doing it using WebAssembly.
Zusätzlich gibt es noch keine WebAssembly API für DOM-Manipulation. Ja, das stimmt, aber dafür kannst du JavaScript verwenden. Ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Erinnert ihr euch noch an das Projekt im Stream, wo wir FFmpeg cross-compiled haben zu WebAssembly und dann mit C++ ein Videoplayer gebaut haben, der sich das Video vom Server gestreamt hat? Das war abgedrehter Shit, oder? Das war was. Das müsste ich eigentlich mal auf GitHub hochladen. Ich glaube, das ist was viele Leute interessieren könnte. Sehr wild war das, sehr wild. Aber es hat funktioniert. Das lief richtig gut, muss man sagen. Das lief wirklich performant. Wir haben das ausgeführt in einer VM, also in meiner, ja, für C++ war für WebAssembly in dem Fall ganz gut. Das lief in einer VM und wir haben es geschafft, 1080p Videos mit 30 FPS abzuspielen. Decoded über FFmpeg in WebAssembly. Ja, das war wirklich nicht schlecht. Konntest nichts sagen. War echt sehr, sehr nice.
We had the modern .NET for WebAssembly runtime. This prototype was created with something called
.NET. Wir haben schon richtig viel Zeug gemacht im Stream, oder? Wir haben alles schon mal irgendwie gemacht. WebAssembly im Browser, Microcontroller-Zeug, Elektronikkram gebastelt, Web-Anwendung, Server-Anwendung, Kommandozeilen, wir haben alles schon gemacht. COBOL, wir haben sogar COBOL gehört.
.NET runtime
COBOL gemacht.
Chris Bacon, and that compiled to
also nur worauf ich, nur worauf ich, also ich zeige euch das. Wir können das neue Archiv verwenden. Wie war das? Dev.archiv? Achtung. Web S Assembly. So, wir machen so. Nicht nach Web S. Rust Web Assembly. Nee, das hat nicht funktioniert. WebAssembly, Monka S, WebAssembly, FFmpeg. Hier, guckt. Video läuft im Browser. 720p, 60, 60. Ach, Moment, das war nicht der letzte Stream. Hier haben wir das ja noch hochgeladen von Hand. Wir hatten danach einen Stream. Das ist wahrscheinlich der hier. Wir hatten danach einen Stream, da haben wir das vom Server gestreamt, das Video. FFmpeg-Shit, Leute, das war grausam. Ja, genau, hier. Guck mal, wir spielen im Browser ein MPEG-2-Video ab. Decoded, gestreamt vom Server, decoded FFmpeg WebAssembly. Das ist richtig, richtig Big Brain gewesen. Ich sag mal, rückblickend gesprochen, glaube ich, war das der Big Brainigste Stream, den ich je gemacht habe. Oder was sagt ihr? Für alle, die sich noch daran erinnern können. Das lief richtig gut. Das ist, also man muss jetzt nur mal vielleicht erklären, für alle, die das nicht sehen, also damit kann ein Browser Videoformate abspielen, die er normalerweise nicht abspielen kann, weil er die Videos selbst decoden kann. Das war richtig nice. Das Video, was ihr gerade seht, ist in einem Format, was der Browser normalerweise nicht abspielen kann. Das heißt, du brauchst normalerweise irgendwo im Backend was, was dir den Kram transcodet. Und so kann es der Browser selbst machen. So, fertig, gucken.
Very easily, and the cool thing about it is look how small it is, 52 kilobytes. Other .NET runtimes were probably going to be 10.
Das war aber nicht bei Blazor, was die released haben. Das Blazor, was ich ausprobiert habe mit Mono, war irgendwie 12 MB.
Or hundreds of megabytes, but WebAssembly allowed us to get this into browsers in just 50 kilobytes.
Da habe ich meine Zweifel. Das müssen wir mal ausprobieren, wie groß das aktuell ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Mono bestimmt um die, vielleicht nicht 12, aber um die 10 MB war, als ich das ausprobiert habe. Und es war auch nicht 52 Kilobyte.
Extraordinary.
Garantiert nicht.
It didn't have that much functionality, you know, there was a lot of .NET stuff it couldn't run, which is partly why it was so small, but
ach so, it was enabled ja, by das haben die dann ersetzt mit Mono und dann war es 8 MB oder 10 MB groß oder 12 MB groß. Um die 10 MB.
Okay, so that almost brings us to the current day. And I'm not going to try and interpret what's happened for the last couple of years because I think, like, the dust hasn't really settled on history yet. We don't know what's going to be important in the long run. But we can start to think a little bit about where we might be heading in the future. What are some of the big trends?
Okay, lass mal überlegen. Was sind big trends im Frontend? Die ganzen Meta-Frameworks sind voll angesagt aktuell. Und so Sachen wie Quick und Astro und so Zeug, wie heißt das jetzt, Partial Hydration und Massive Buzzwords. Und ansonsten fällt mir schwer, was zu sagen.
One of them, I think, is a bit of a pushback against the sophistication and the number of things that web developers are expected to know. Maybe we're hitting some kind of limiting point. And some of the technologies that are emerging might start to help us reduce that a little bit. So one of them is, at the moment we have to do so much stuff to prepare our content for browsers. Wouldn't it be simpler if
CSS nesting? Das ist das, was du letztens angesprochen hast, gell?
Work with the stuff that we get.
Reserve, das hast du meinst.
HTTP 2 and 3, for example, mean that you don't really have to bundle content anymore. It's just as efficient to serve lots of small files as it is to serve one big file. And then the type erasure proposal would be a way of running languages like TypeScript directly inside a browser without having to compile them. Simply by
das wäre natürlich sehr nice.
Teaching the browser.
TypeScript direkt im Browser ohne irgendwelche komischen Compile-Steps. Und CSS-Nesting wäre auch sehr, sehr nice. Dann bräuchte man weniger SAS. Beziehungsweise ich verwende SAS ja so gut wie nie, aber für manche Sachen ist es nice, ja. Und das bräuchte man dann immer weniger. Weil ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich bläst er da ins gleiche Horn. Umso weniger Zwischenschritte du einziehen musst, umso besser. Ja, also wenn du einen Compile-Step mit TypeScript weniger hast, ist gut. Wenn du irgendwelche CSS-Helper-Dinger weniger hast, weil es der Browser kann, ist gut. Wenn du keinen Loaddash und Underscore mehr brauchst, weil JavaScript es eingebaut hat, ist gut. Also umso weniger Zwischenschritte man braucht, umso besser, weil irgendwie blickst du wirklich nicht mehr durch.
To ignore the type
annotation. Nee, kein Overwatch 2 gerade.
Doesn't understand. And then this CSS nesting, which is not just a proposal, that is happening, I think. This allows us to get much of the benefits that you have with things like LESS and SAS just by baking more and more of those features inside the browser. One of the big features of LESS and SAS is just the ability to nest selectors. And so if we can simply make
that und besseren Variablen Support,
then in a lot of cases we might not need any other thing.
Variables. Okay.
Now another big trend that started to emerge in the last year
was anderes für mich. Meta frameworks, ja. Das ist das, was mir auch eingefallen wäre. Genau, Astro.
I don't know if you're familiar with that.
Ja.
But the basic idea now is
SvelteKit ist halt
world, people are using so many frameworks that they kind of need a framework to manage their frameworks and that's what a meta framework is. I'm going to show you one of those in a minute.
SvelteKit ist nice. Das und ich habe SvelteKit mir tatsächlich nur angeguckt, weil irgendjemand im Stream gesagt hat, lass uns das mal angucken und ich finde es wirklich top.
And they are bringing some really new interesting ideas. The core thing is that by having a single framework that knows
der Chat
about
was, ja.
Server-side, client-side, build system and IDE, you can put that all together and then you can build new kinds of features that span all of those things. Which wouldn't be possible if you just had frameworks in their own little silos. So we'll check that in a minute. And then finally, there's a little bit of a movement,
Cloud
I would say,
Edge
towards
delivery.
Delivering your web applications, not just on a couple of servers in certain places in the world, but in thousands or tens of thousands of locations all around the world. I hear a lot of web developers now getting very interested in trying to ship their stuff all over so that you get these like single digit millisecond response times for your users and you pretty much can
da habe ich in letzter Zeit tatsächlich relativ viel drüber gehört, noch Web Talks und Sachen gesehen dazu, ja. Edge Delivery beziehungsweise Sachen halt möglichst nah an dem ausführen oder ausliefern, wo es gebraucht wird. Das ist ein gewisser Trend, ja. Auch im Hinblick auf Cloud Functions ist ja auch ein bisschen, geht ja auch ein bisschen dahin, dass man seine Cloud Functions eben möglichst nah da laufen lässt, wo dann derjenige sitzt, der das empfangen will. Mit allem geht das natürlich nicht, ja. Datenbank ist halt nix. An der Edge, ja. Ja, aber können wir mir vorstellen, dass das weiterhin so im Trend bleiben wird. Weil ganz ehrlich, Response Time ist das Wichtigste für eine Webseite. Annehmbare Response Time. Also, man kann sich jetzt sicherlich drüber streiten, ob es einen Unterschied macht, ob es, keine Ahnung, 30 oder 20 Millisekunden sind, aber in dem Bereich bewegen wir uns ja heute gar nicht. Heute brauchst bis eine Webseite auf ist, wahrscheinlich im Durchschnitt, weiß nicht, was der Durchschnitt ist, 400-500 Millisekunden, bis es wirklich ordentlich da ist. Schnelle Webseiten sind natürlich, also leichtgewichtige Webseiten sind natürlich schneller, unter 100 Millisekunden am Start. Aber größere Webseiten, also eine Webseite, die mir wirklich als sehr schnell in Erinnerung geblieben ist, ist Patreon. Ich weiß nicht, was sie machen. Das ist aber halt auch mehr oder weniger nur statischer Content. Patreon ist wirklich schnell. Ich mach mal meinen Dark Reader aus. Ja. Na, das ist lahm as fuck, Alter. Jetzt. Ja, machen wir mal irgendeinen Creator auf oder so. Ja. Also Patreon hatte ich immer. Jetzt kann man hier gar nichts klicken, ne? Also Patreon hatte ich immer als Seite in Erinnerung, die wirklich schnell war. Aber Millisekunden, es kommt da wirklich auf Millisekunden an. Es gibt doch diese Studie für Webshops und also generell für Webseiten, dass quasi das Schlimmste ist, was dir passieren kann, dass quasi Leute schon abspringen vom Kaufen auf der oder vom Geld ausgeben bei deinem Service bzw. bei deiner Webseite, noch bevor sie überhaupt auf deiner Webseite gewesen sind. Und das liegt halt einfach an Ladezeiten. Webseiten müssen schnell sein. Wir hatten die letzten Jahre über eher den gegenläufigen Trend, so viel Single-Page-Applications und hast du nicht gesehen, dass die Ladezeiten halt relativ langsam gewesen sind. Dafür hatten wir auch richtig viel Funktionalitätsboom, ja. Was Webseiten heute, also was Webanwendungen, muss ja, Webseiten sind es ja gar nicht mehr. Was Webseiten heute können, ist natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was Webseiten früher konnten. Also viel, viel mehr. Ja, deswegen ist es keine Webseite, es sind wirklich Webanwendungen heute. Das haben wir zum größten Teil tatsächlich Single-Page- bzw. clientseitigen Anwendungen zu verdanken. Der Trend geht wenig. Ich weiß nicht, ob der Trend zu Server-Side-Rendering zurückgeht. Der Trend geht auf jeden Fall zurück zu teilweise Server-Side-Rendering. Allerdings Server-Side-Rendering und dann auf dem Client weitermachen mit interaktiven Sachen. Oder aber in so Sachen wie was Astro macht, dass nur noch Teile der Seite überhaupt dynamisch sind, oder was Quick macht, was quasi den kompletten State irgendwie einfriert und dann auf dem Client lädt. Was natürlich praktisch ist, das funktioniert besser für Suchmaschinen, wenn du serverseitig was renderst von der Seite, viel, viel besser. Also kannst du Single-Page-Application, kannst du gar nicht gescheit durchsuchen, gescheit finden in Google oder in irgendeiner anderen Suchmaschine. Und es lädt schneller. Und du kannst das zum Teil natürlich dann auch von der Edge ausliefern. Also der Trend wird auf jeden Fall weitergehen.
Like it would take, you know, you'd have to bring down the entire global infrastructure to take down your website at that point. So, let's have a look at these meta frameworks. Okay, I'm going to show you an example of SvelteKit, just because it's got a bunch of interesting new ideas.
Gipfelkrieger. Naja, weil es mich interessiert. Das ist doch auch das, was ich im Stream öfter sage. Es schadet nichts, wenn man ein bisschen Ahnung hat von allen möglichen Sachen. Natürlich wird man sich nicht wirklich tiefgreifend in allem auskennen, aber so ein bisschen Überblick. Es ist doch so, wie es ist. Man muss Ahnung haben. Wenn man keine Ahnung hat, muss man sich auch nicht wundern, wenn man nicht gescheit bezahlt wird, beziehungsweise einen keiner haben will für seine Vorstellung, die man hat. Bei mir ist es halt so, für die Sachen, wo ich mich interessiere, interessiere ich mich kurzfristig auch dann wirklich sehr ausführlich und lerne die Sachen relativ schnell. Also, wenn mich irgendwas interessiert, gerade weil ich irgendein Problem habe, was ich lösen will, dann sitze ich da Wochen bis 2-3 Monate dran und mache fast nichts anderes, als mich damit zu beschäftigen. Und dementsprechend bin ich nach 2-3 Monaten dann meistens auch relativ fit, was das angeht. Gut, dann mache ich wieder was anderes, aber einiges bleibt trotzdem hängen, ja. Zum Beispiel diese ganze FFmpeg WebAssembly-Geschichte, da ist auch ein bisschen was hängen geblieben. Das brauche ich morgen nicht auf der Arbeit, aber vieles von dem, was ich mir angeguckt habe, so, weil es mich interessiert hat, hat sich auch auf der Arbeit gelohnt. Ja, also Ahnung zu haben, ist nie verkehrt. Dementsprechend weiß ich natürlich auch, dass es ganz viel gibt, wo ich keinen Plan von habe. Muss man sich auch eingestehen.
Hier, I've got a new SvelteKit.
Oh, jetzt kriegen wir eine Runde SvelteKit gezeigt. Bestes Framework.
Go in my browser, then we'll see, okay, it's just like a static message. Not much to see there. If we look in the source code, it doesn't have much either, but it does allow us to use Svelte, the client-side SPA framework, to build an interactive UI. We can see the initial source code is just some static content.
SvelteChat.
If I start editing that, let's see how the hot reload stuff works. So I can just start typing, hey, NDC. And I'm not pressing save right now. I did not
hot reload,
save,
Leute.
Typing, and you see updated
hot module replacement heißt, glaube ich, korrekterweise.
Because it knows about my IDE. And I could even do things like put some style in. And again, I did not save. I just put some code in. And it knows ja. How to...
Früher hast du sowas mit Reload-Plugins gemacht im Browser. Die haben ja immer die komplette Seite neu geladen. Und Webpack hat sowas auch probiert. Plus, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir hat Webpack öfters mal gefailt, Seiten zu hot zu reloaden.
All the different types of content that I provide and get into the browser.
Webpack, nicht WebKit. Habe ich WebKit gesagt?
How that stuff works.
So Webpack. Nice.
All right, now let's add a little bit of functionality here. And everyone loves counters, don't they? So I'm going to create a counter.
Counter.
Okay.
And then ich kann mir nichts Besseres auf einer Webseite vorstellen wie Counter.
A page in there, and I'm going to give it the rather strange but important name of plus.
Ich bin nicht mehr auf dem aktuellen Stand, Leute, was WebKit angeht. Das ist die neue Benamung, oder? Die neue Ordnerstruktur und die neue Benamung. Die gibt's noch nicht so lang. Seitdem habe ich noch nichts mit Svelte wieder gemacht.
Svelte, which follows the framework's naming convention. And I'll just put some content in there. And if I want to get to that page, I don't have to configure my routing system. I'm just going to go to counter. So taking a bit of inspiration from Rails there, we've got this convention-based routing system.
Bekommt .NET MAUI in Visual Studio mittlerweile auch recht gut hin? Okay. Ja, wenigstens eine Sache, die MAUI hinbekommt.
And I could put in the actual logic for a counter. Now you can see it supports TypeScript as well. I don't have to configure how that works. It just, you know, knows how to build this stuff for me. We've got a count. We'll display the count. We've got a button. When you click it, it increments the count. Pretty basic stuff. So when I go back over here, it increments the count.
Also ich finde Svelte wirklich sehr elegant, was das angeht.
Now let me show you.
Manchmal ist mir Svelte ein bisschen zu magic. Manchmal weißt du nicht, was reactive ist und was nicht.
Meta framework coming through. So I'm going to go back to this home page here. I'm going to add a link to my counter, just a normal HTML link. Then go back to the home page, and you can see the link is there. I can click it, it works, nothing surprising. But the cool thing is what happens on the network when I do that. So
ja, alles ist reactive, bis es dann auf einmal nicht aktualisiert.
Yeah, right now, it has not loaded any of the code for the counter at all. It's just loaded the code needed for the homepage. And when I go to the counter, you can see it fills in just the little bit of extra code that's needed for that other page. So it's incrementally delivering the different parts of my application as I navigate around. That's called code splitting.
Time.
So that's pretty good. But what about doing some slightly more sophisticated stuff still? Let's say that I want to have some server-side state. At the moment, everyone who comes here gets a different counter. What if I want them to share a counter? Well, I'm going to start.
Jetzt, bevor der mit Server-Side-Sachen anfängt, jetzt sind wir bei dem Punkt wieder, warum Node.js doch eine wichtige Technologie in der heutigen Zeit ist. Das würde ohne Node.js alles, was man hier sieht, nicht funktionieren. Könnt ihr vergessen. Also das ganze Build-System davon ist, würde ja schon mal nicht funktionieren. Aber spätestens, wenn er anfängt mit irgendwelchen Server-Side, aktiven Server-Side-Geschichten, das ist alles Node.js. Das würde ohne nicht gehen. Da kann auch Dings hier, wie heißt's, Bun und Deno und Gedöns einpacken. An der Verbreitung von Node kommt da nichts vorbei.
So I'm going to have a page called page.ts here, where I can put some TypeScript in. And this, you know, code behind it feels a little bit.
Kannst du nachher einen Streamer rein? Wen denn?
Coming back again there, and the logic that I'll put in
Indie Fox.
Yeah, is we'll have an initial count value of 1, 2, 3, just so we can see it's different. And we use this special load method to say this is the data that we want to transfer into our page.
Wobei die gibt's gar nicht mehr auf Twitch, oder?
I'm going to go back to here, and I'm going to put in the actual imports here that will load that data from my code behind that. So now I come back, you can see that the count is 1, 2, 3, which is this initial value I'm setting, and I can still increment it. But it's still all working completely client-side here. And so if I reload, obviously I'm going to lose the state, and it's all evaluating this stuff in the browser. If I want to run some stuff on the server, I can simply go to this file and rename it
to
server.ts. And just by doing that, it is now going to run that bit of the logic server-side and deal with serializing that state into my client-side page whenever I go there. So that's pretty good. But when I make changes to this counter, you'll see there's still only changes in the browser's memory. It's not changing the server-side count. If I want to do that,
oh, jetzt kommt six-head time.
JSON endpoint that I can call from the client. And I can do that by adding an action. Pretty simple stuff. It's just a method with a name, and it's going to increment the
count. Guck, und das läuft selbstverständlich alles mit Node im Backend.
And then to actually hit this action, instead of having a button, I'm going to have a traditional HTML form. Doesn't even use JavaScript in this case, just to post to that endpoint on the server.
A button? So now, reload, der spricht das so geil aus. A button?
You see, when I click this, it's updating the count. And when I reload, it does not lose it. And in fact, this whole thing now is purely server-side application. It's all server-rendered. Every time I click this, it's pushing.
Das Reload. So, verwendet er da Edge? Sehe ich das richtig?
It's reloading.
Okay, der arbeitet bei Microsoft. Da ist das verziehen.
In effect, we've kind of just reinvented ASP.NET Web Forms right now with server-side rendering. That's pretty good. It can work without script. But, you know, this browser does, in fact, support JavaScript. So could we perhaps even have some kind of hybrid where it would support server-side execution or client-side execution and dynamically use both, depending on what's best? Well, we can. So I can go to this form here, and I can add this magic little use enhance on it, which needs to import a certain...
Ich habe jetzt zwar schon ein bisschen was mit SvelteKit gemacht, aber das habe ich noch nie verwendet. Ich habe noch nie meine Form enhanced. Nee, PHP braucht man immer noch. Jeder 0815 Hoster kann PHP ausführen, Node.js nicht so sehr.
Okay, I can now. Good. And now that has been enhanced, when I'm back in my browser, when I click this, you'll see it's not reloading.
Oh, es ist enhanced.
Anymore. It's now still updating the state on the server.
Ah, okay, es re- Ach, so. Das Update in den State auf dem Server rendert aber weiter clientseitig parallel dazu. Oh, das ist Next Level 5-Head Shit. Da kannst du quasi State serverseitig. Das ist ja quasi so eine Art persistente Session oder sowas in der Richtung dann. Schwer zu sagen. Das hört sich erstmal nützlich an.
Through an HTTP post, but it's getting the result back and doing client-side rendering because this browser supports it. But if I was a crawler, it would be doing server-side rendering. So that is pretty nice way of getting the benefit
nice.
Of both. So the point I'm making here is that by having this meta framework, we can have new types of features. Now, I know if you're a .NET developer, you might think, hang on, I think I've already got a meta framework because, like, I've already got this one thing that does server and client and IDE and build and stuff. And that's kind of true. But the fact that these ideas are coming into JavaScript now is inspiring a lot of new innovation in terms of those features, which the whole web community can benefit from. So I think that's pretty exciting stuff.
So there we go. That's wirklich
Pock. All we've got time to talk about this morning. I think.
Okay. Nicer Talk, muss man echt sagen. Also ich fand, also ich meine, das der aktuelle Ausblick, okay, aber die Geschichte mit JavaScript-Browser und das fand ich wirklich super. Also muss ich mal gucken, was er sonst noch so für Talks gegeben hat. Ich glaube, der hat jede Menge Blazer-Talks, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Aber der Talk war wirklich gut. Der war sehr spannend. Schon das Fireship-Video geschaut? Nee. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Großartig was anzugucken. Indie Fox ist jetzt auf anderen Seiten unterwegs. So. Keine Pool-Streams mehr. Ich habe ja eh, Leute, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe eh Angst vor Pool-Streams. Vor Pools. Angst ist das falsche Wort. Ich habe eh, Ich verbinde das mit Kindheitserinnerungen, die. Ja, okay, das muss ich euch jetzt erzählen. Also, passt mal auf. Jetzt kommt's. Wisst ihr, was das erste Mal in meinem Leben war, wo ich eine Frau bzw. ein Mädchen nackig gesehen habe? Habe ich euch, glaube ich, noch nie erzählt. Selbstverständlich das erste und einzige Mal. Wir sind hier Informatiker-Stream, da gibt es sowas nicht. Aber nee, wisst ihr, Spaß beiseite. Das ist das erste, weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Das erste Mal, wo ich ein Mädchen nackig gesehen habe. Das hat nämlich was mit Pools zu tun. Nicht FKK Baggersee. Ja, okay, da vielleicht auch, aber da hat es mich nicht großartig interessiert. Also, pass mal auf. Ich war im Urlaub mit meiner Mutter, ihrem Kerl, einer Freundin, nee, stimmt gar nicht, mit ihrem Kerl. Meiner Mutter, einer Freundin von ihr und die Tochter von der Freundin. So, ich war da so, keine Ahnung, war mir nicht, 12 oder so, glaube ich. irgendwie in dem Dreh, vielleicht noch ein bisschen jünger, weiß ich. Und die dürfte irgendwie so 15, 16 gewesen sein in dem Dreh. Die war ein bisschen älter. Und Mädels in dem Alter ist das eh was anders. Die sind da eh schon ein bisschen weiter. Zumindest, wir waren da im Hotel und draußen gab es halt direkt vor diesem Bungalow gab es halt so ein Pool, wobei das kein Pool war, das war so ein langes, also das war so eine Wasserstraße quasi, die ging so durch das ganze Grundstück von diesem Hotel. Und da konnte man dann quasi direkt ins Wasser vom Bungalow reinspringen und wieder raus. Zumindest, ich stehe da so abends auf der Terrasse von diesem Bungalow, ja, und auf einmal steigt die Nagish aus diesem Pool raus und läuft auf die Terrasse. Und ich war komplett Monarch S, Alter. Nee, ohne Scheiß. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht damals. Damals habe ich überhaupt nicht da, also Quatsch, an sowas habe ich da nicht dran gedacht. Es war mir nur äußerst unangenehm damals. Es war mir äußerst unangenehm. Das weiß ich noch. Ich wusste damals gar nicht, was ich machen soll. Ich habe dann da zwar hingeguckt, aber hab mir eigentlich gedacht, das gehört sich jetzt ja nicht, da so hinzuklotzen, und habe dann wieder weggeguckt. Und Leute, das hat mich fertig gemacht damals. Das weiß ich noch. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Auf einmal steht da eine nackig vor dir, Alter. Das hat mich sehr verwirrt damals, ja. Und deswegen, auch wenn es nur halbnackige Mädels im Pool sind, erinnert mich das immer sofort an diese Geschichte. Daniel Lull, Dankeschön für 40 Monate Subscription. Ja, das war das erste Mal, wo ich immer, Quatsch, das war in keinster Weise in dieser Richtung. Die ist da einfach nur rausgelaufen. Und wahrscheinlich wollte ich mal gucken, wie ich reagiere oder so. Ich weiß nicht, aber es hat mich damals mit 12 wirklich äußerst verwirrt. Das war was, ja. An diese Sache erinnern mich die ganzen Hot-Tube-Streams immer. So, jetzt habe ich euch das auch mal erzählt. Alles klar. So, Leute. Wir sehen uns. Ich gehe jetzt pennen. Bis morgen. Macht's gut. CU.